Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wenn das Robert-Koch-Institut über die neuesten Infektionszahlen informiert, dann scheint es mittlerweile keine Frage mehr zu sein, ob die Zahlen steigen, sondern wie hoch. Heute wurden 11.287 neue Fälle gemeldet, die mit Abstand höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Und immer wieder weisen die Behörden darauf hin, dass sich die meisten offenbar bei privaten Feiern anstecken. Die Erkrankungen sind jetzt zum Herbst hin im ganzen Land sprunghaft angestiegen, zeigte im August die Karte der neuen Fälle, gerechnet immer pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Im Süden und im Südwesten vereinzelte Landkreise, in denen der Wert über 25 lag. So waren es einen Monat später, im September, schon sichtbar mehr dunkelorange Flecken. Im Oktober färbten sich dann der Süden und der Westen der Republik zu großen Teilen dunkelrot, was jeweils mehr als 100 neue Infektionen in einer Woche bedeutet. Mittlerweile ist es für viele Gesundheitsämter fast unmöglich geworden, alle Kontakte der Kranken nachzuverfolgen. David Sayons und Lucy Jeckels.
Jeden Tag steigende Fallzahlen. Die Situation sei sehr ernst geworden, mahnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Er fordert wieder Masken tragen, Abstand halten, lüften.
Wir können etwas bewirken, und zwar indem wir alle die AH+L-Regeln beherzigen, und zwar konsequent beherzigen. Aber wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus in Deutschland, zumindest in einigen Regionen, auch weiterhin stark ausbreiten wird. Und dass sich das Virus sogar unkontrolliert ausbreiten kann.
Besonders viele Ansteckungen gäbe es im privaten Bereich durch Feiern oder Treffen mit Freunden und Familie. Das Infektionsgeschehen hier zu kontrollieren ist Aufgabe der Gesundheitsämter. Aber die kommen mit ihrer Arbeit kaum noch hinterher. An vielen Orten sind sie überlastet. Hier in Hagen muss die Bundeswehr helfen bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten, damit diese möglichst niemanden mehr anstecken. Auch das sonstige Personal wurde aufgestockt. Doch die Einarbeitung kostet Zeit.
Für die Bundeswehr zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass wir zwei aus unserem Kreis rübergenommen haben in die Räumlichkeiten der Bundeswehr, damit in jedem Raum einer da ist, um bei Rückfragen zur Verfügung zu stehen.
In Hagen reicht das Personal gerade noch. Anderswo sieht es schlechter aus. Wie groß die Belastung ist, erzählt uns eine Mitarbeiterin eines anderen Gesundheitsamtes in Nordrhein-Westfalen. Sie will anonym bleiben, aus Angst um ihren Job.
Wenn ich 10 Kontakte angerufen habe, liegen 40 neue in meinem Fach. Und das geht den ganzen Tag so. Ich habe im Moment das Gefühl, dass dieses System der Kontaktverfolgung kollabiert.
Ihr Amt arbeite noch größtenteils mit Papier. Ein gemeinsames Computersystem zum Austausch zwischen allen Ämtern gibt es nicht. Ein Problem vor allem dann, wenn Infizierte Kontakt in andere Kommunen haben. Zu wenig Personal, nicht digital genug. Der Landesgesundheitsminister reagiert auf die Kritik.
Natürlich ist die Lage angespannt und natürlich sind auch Menschen dabei, die überfordert sind. Das ist in einer solchen Pandemie in einem Gesundheitsbereich auch nicht ganz vermeidbar. Aber ich bin jetzt nicht in einer Situation, dass wir sagen müssen, dass uns in Nordrhein-Westfalen die Nachverfolgung in sich zusammenbricht, sondern wir haben sie nach wie vor und da, wo hohe Inzidenzen sind, mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Engagement im Griff.
Köln, die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 100 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Gesundheitsdezernent hier gibt offen zu, seine Behörde kommt bei den steigenden Fallzahlen nicht mehr nach.
Also im Normalfall ist unser Ziel, dass wir innerhalb von 24 Stunden die Kontaktpersonen von infizierten Personen erreichen und dann auch entsprechend in Quarantäne schicken. Dieses Ziel erreichen wir derzeit leider nicht mehr. Das heißt, wir sind im Durchschnitt 1,5 Tage bis 2 Tage im Nachlauf, also zu langsam.
Zwar stellt auch das Kölner Gesundheitsamt neue Mitarbeiter ein, doch die Infektionszahlen wachsen schneller als der Personalbestand. Auch mehrere andere Gesundheitsämter erklären uns auf Anfrage, dass sie die Kontaktverfolgung nicht mehr rechtzeitig schaffen. Für einen weiteren Anstieg im Winter sind sie offenbar nicht gerüstet.
Wir haben es gerade gesehen, die Arbeit der Gesundheitsämter ist äußerst schwierig und darüber habe ich am Abend gesprochen mit Ute Teichert, der Vorsitzenden des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bonn. Guten Abend, Frau Teichert.
Einen schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Überlastete Mitarbeiter, fehlende Vernetzung, wenig Digitalisierung, die Probleme in den Gesundheitsämtern, die klingen nicht gerade nach guten Voraussetzungen, um dieser sich so rasant entwickelnden Pandemie die Stirn zu bieten. Würden Sie sagen, wir sind jetzt schon an einem Punkt, dass wir die Kontrolle phasenweise verloren haben?
Also ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir die Kontrolle verloren haben. Die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, fehlendes Personal, fehlende Digitalisierung, sind Punkte, die ja schon länger bekannt sind, die sicherlich noch existieren. Und aufgrund der steigenden Zahlen im Moment haben wir sicherlich eine Problematik, dass wir nicht mehr hinterherkommen mit der Personalsituation. Aber es ist noch nicht so, dass wir die Situation nicht mehr in der Kontrolle haben.
Aber was macht Sie denn da dann so zuversichtlich, wenn wir solche Probleme schon vorher hatten? Es sieht ja nicht so aus, als kämen wir da jetzt raus.
Es zeigt sich halt jetzt, dass es ein Fehler war, dass die Gesundheitsämter über Jahre hinweg personell schlecht ausgestattet waren. Aber was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir jetzt nicht neue Aufgaben auf die Gesundheitsämter überstülpen, sondern dass die Kontaktpersonennachverfolgung klassische Aufgaben der Gesundheitsämter sind, die sie kennen und die sie auch schon vor Corona gemacht haben. Wir haben jetzt in der Tat ein Ressourcen- und ein Mengenproblem, aber kein fachliches Problem.
Haben wir auch ein Strategieproblem? RKI-Präsident Lothar Wieler, der sagt, wir brauchen die Strategie nicht zu ändern und appellierte eben an die Ämter, an der möglichst umfassenden Nachverfolgung festzuhalten, nach bestem Wissen und Gewissen. Sehen Sie das auch so?
Tatsächlich ist das die Frage der zahlenmäßigen Anstiege. Wenn Sie von einem Tag auf den anderen plötzlich mehrere hundert neue Fälle und Kontaktpersonen in einem Gesundheitsamt haben, dann können Sie gar nicht so viele Menschen damit beschäftigen, wie Sie eigentlich brauchen würden. Und das ist das große Problem, vor dem wir im Moment stehen. Das heißt, wenn wir weiter die Kontaktpersonennachverfolgung aufrechterhalten wollen, und eigentlich ist das ein großes Plus, was wir in Deutschland haben im Vergleich zum Ausland, dann müssen wir dringend sehen, wie wir diese Problematik beseitigen.
Aber müssen wir uns nicht davon verabschieden, jeden einzelnen Fall zu verfolgen und lieber eher Clustern, also lokalen Häufungen, den großen, den Hotspots nachzugehen, um wenigstens diese großen Infektionsketten zu brechen?
Tatsächlich wäre es gut, wenn man auf die Cluster vorwiegend gucken würde. Das würde aber bedeuten, dass man insgesamt einen Strategiewechsel in der Gesellschaft bräuchte. Das muss man sich gut überlegen und das müssen, glaube ich, alle mittragen, weil das hieße im Endeffekt auch, sie müssen sich in Quarantäne begeben, auch wenn sie nicht positiv getestet sind, bloß weil sie bei einem Cluster dabei waren. Wenn man diese Strategie machen will, dann ist das eine komplette Änderung des Systems. Dann müssen dafür aber auch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, damit die Gesundheitsämter so handeln können.
Da werden Sie wahrscheinlich eher denken, das wird nicht umzusetzen sein, oder?
Also ich glaube, dass das insgesamt schwierig wird. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wenn man Ihnen sagen würde, Sie dürfen jetzt 14 Tage in Quarantäne, weil Sie an einer Veranstaltung oder einer privaten Feier teilgenommen haben, ohne dass Sie Symptome haben und ohne dass Sie positiv getestet sind, dann glaube ich, wird das sehr schwer nachvollziehbar sein.
Die Strategie ist das eine. Sie hatten auch schon mal angesprochen, die Personaldecke und die anderen Probleme, die die Gesundheitsämter haben. Jetzt hat der Bundesinnenminister angekündigt, die Gesundheitsämter zu unterstützen. Die Bundeswehr, die ist schon im Boot. Was braucht es denn noch Ihrer Meinung nach, damit es vielleicht doch reicht?
Also ganz dringend sollte man sich auch das Problem der Kontaktpersonennachverfolgung im digitalisierten Bereich anschauen. Da ist es bisher immer noch so, wir haben keine Schnittstellen der Gesundheitsämter untereinander. Es gibt keine einheitliche Software, die benutzt wird, obwohl wir da durchaus auf dem Markt Möglichkeiten hätten, die man bundesweit auch ausrollen könnte. Es ist aber nach wie vor so, dass die Gesundheitsämter überall Insel- und Einzellösungen haben. Und ich glaube, dass es hier ganz dringend notwendig wäre, nachzuarbeiten. Das würde auch die Arbeit der Gesundheitsämter vor Ort erheblich erleichtern.
Nun hat Anfang September die Bundespolitik 4 Milliarden Euro für die Gesundheitsämter versprochen, 5.000 neue Vollzeitstellen. Das soll aber erst nächstes Jahr kommen. Ist es dann zu spät? Denn wie Sie sagen, Lösungen wären ja schon jetzt da.
Also der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit 5.000 neuen Stellen ist ein historisches Ereignis. Das hat es noch nie gegeben. Wir begrüßen das sehr. Man muss aber sagen, der Pakt ist nicht aktuell für die Pandemie ausgerichtet, sondern geht in die Zukunft, in die nächsten 5 Jahre, in denen die 5.000 Stellen eingerichtet werden sollen. Das heißt konkret, für die aktuelle Situation im Herbst und im Winter haben wir nicht genügend Personal zur Verfügung und brauchen dringend weitere Verstärkung.
Frau Teichert, ich danke Ihnen für diese Einsichten.
Einen schönen guten Abend.
Als Reaktion auf die stark steigenden Infektionszahlen beschränken immer mehr Staaten in Europa wieder die Reisemöglichkeiten. Dänemark lässt deutsche Touristen nicht mehr ins Land. Ausnahmen gelten nur für Menschen aus dem benachbarten Schleswig-Holstein. Auch die Bundesregierung hat die ausgewiesenen ausländischen Risikogebiete erneut angepasst. Zwar wurden die Kanaren von der Liste gestrichen, hinzu kamen aber Polen, die Schweiz, große Teile Italiens und fast ganz Österreich. In den vergangenen Tagen gab es überall in Deutschland Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften, die wollen 4,8% mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber ihrerseits bieten 3,5%, mindestens 30 Euro verteilt auf 36 Monate. Kein Wunder, dass Verdi-Chef Frank Wernicke von einer gewaltigen Wegstrecke, die noch zurückzulegen sei, sprach. Heute trafen sich beide Seiten zur dritten Verhandlungsrunde und auch kein Wunder, dass es zu keiner Einigung kam. Weitere Streiks zeichnen sich also ab. Eva Macht hat in Stuttgart nachgefragt, warum ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, eine Krippenerzieherin und eine Pflegerin in den Arbeitskampf ziehen.
Mein Name ist Nevin Kirstein. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Stuttgart auf einer Überwachungsstation. Ich streike heute, weil die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass die Pflegeberufe wichtig sind für unsere Gesellschaft und auch so angemessen bezahlt werden müssen. 4,8 oder es läuft. Während dem Lockdown haben viele Leute unsere Leistung anerkannt und haben geklatscht. Aber jetzt folgt auf das Klatschen keine Tat und wir sind immer noch zu wenig Personal auf Station und zu schlecht bezahlt für die Verantwortung, die wir tragen. Wir kümmern uns tagtäglich um Menschen und das ist eine große Verantwortung und dafür werden wir einfach zu schlecht bezahlt.
Mein Name ist Leonie Holdenried. Ich bin Erzieherin in einer Krippe beim Jugendamt Stuttgart. Ich streike, weil wir viel zu wenig Geld bekommen für die Arbeit, die wir leisten. Und ich streike, weil wir viel zu wenig Personal und viel zu viele Kinder in den Gruppen haben. Wir gehen alle am Stock und wir benötigen mehr Geld und mehr Anerkennung für unseren Beruf. Leider hat sich unsere Arbeit sehr verändert. Wir sind am Desinfizieren, am Lüften. Wir sitzen in kalten Gruppenräumen. Ich habe Krippenkinder zwischen 1 und 3. Wir sind angezogen wie im tiefsten Sibirien. Es ist alles erschwert und es wäre schön, wenn das außen auch gesehen wird, dass wir wirklich den Laden am Laufen halten.
Mein Name ist Jörg Sauereisen. Ich bin Diplom-Sozialarbeiter im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir sind seit Monaten damit beschäftigt, die Folgen dieser Pandemie in den Griff zu bekommen. Und wir machen zum Teil Frühschicht, Spätschicht. Wir arbeiten an Wochenenden, wir arbeiten an Feiertagen, wir arbeiten an Samstagen, was völlig unüblich ist für uns. Und wir versuchen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Schön, dass Menschen stehen und klatschen und uns ihr Wohlwollen zeigen und die Anerkennung ausdrücken. Aber diese Anerkennung, die drückt sich bei uns in unserer Gesellschaft in klingender Münze aus. Und deswegen finde ich, dass das Angebot, das vorgelegt wurde, eine absolute Zumutung ist. Es düpiert uns und so etwas kann nicht sein, wenn wir als systemrelevante Berufe bezeichnet werden. Das muss sich in Euro und Cent niederschlagen.
Soweit die Sicht der Streikenden. Dabei hätten die, die das mehr an Lohn bezahlen sollen, sicherlich auch nichts gegen ein paar Euro mehr in ihrer Kasse einzuwenden. Denn Städte und Gemeinden sind oft selbst klamm. Andreas König hat sich südlich von Berlin in der kleinen 10.000 Einwohnerstadt Trebin umgeschaut.
Es ist für keinen leicht, in diesen Tagen auch nicht im Trebiner Rathaus. Ein Ende der Corona-Krise nicht abzusehen. Und so wird für Bürgermeister Thomas Berger und seinen Kämmerer die ohnehin schwierige finanzielle Lage immer schwieriger. Wegen der Tarifverhandlungen haben sie eh schon vorsichtshalber 2,5% Erhöhung eingeplant. Doch 4,8% mehr Geld, wie die Gewerkschaften fordern, seien unerfüllbar.
Wir wissen noch gar nicht, was die Corona-Krise uns im nächsten Jahr dann an finanziellen Einbußen bringen wird. Sodass also alles das, was jetzt mehr verhandelt wird, aber das, was wir schon einkalkuliert haben, dann dazu führen wird, dass wir an anderen Leistungen sparen müssen.
Zum Beispiel müssten Sie in Trebin über die Finanzierung des Hortneubaus, der den alten hier ersetzen soll, neu nachdenken. Und die marode Straße davor könnte nicht saniert werden. Doch die Gewerkschaften bleiben hart. Sie zeigen auch heute am Verhandlungsort in Potsdam, dass ihnen die Angebote der kommunalen Seite nicht reichen. 3,5% gestreckt auf 3 Jahre, zu wenig. Zu wenig auch, dass die Zuschläge in der Pflege um 150 Euro im Monat erhöht werden sollen. Unmut darüber bei den Arbeitgebern.
Wir steigen zum ersten Mal in eine Pflegezulage auf Dauer ein. Wir stärken massiv den öffentlichen Gesundheitsdienst auf Dauer mit einem hohen Betrag an der Stelle. Also da gehen wir an dem Rand dessen, was refinanzieren ist.
Zu teuer ist den Kommunen auch, die Arbeitszeit im Osten sofort um eine Stunde zu kürzen und so auf Westniveau zu bringen.
Es kostet eben in Ostdeutschland auch erstmal Geld und zweitens muss dann jemand ja diese Arbeitszeit ersetzen an der Stelle.
So bleibt noch viel zu verhandeln und auch Trebins Bürgermeister hofft auf eine Einigung, mit der er am Ende leben kann.
Ich denke mal, es ist schon gerechtfertigt, hier dann auch eine angemessene Entlohnung bereitzuhalten. Es ist nur die Frage, in welchem Umfang ist es angemessen?
Angemessen, gerecht, vertretbar. Darum geht es bei den Verhandlungen in Potsdam heute Morgen und möglicherweise auch noch am Wochenende.
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Dazu jetzt die Meinung von Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
Sie fordern mehr Lohn und Sie haben recht. Pflegepersonal auf Intensivstationen, Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, Erzieherinnen, die für ihren verantwortungsvollen Job verdammt wenig Geld bekommen. Sie hat der Staat in den vergangenen Jahren eher kurz gehalten und das hat sich in der Pandemie teils gerecht. Doch wenn Sie streiken, dann haben Sie Unrecht, finde ich. Gerade im Bereich der Kitas sind die Eltern sowieso am Limit. Und wenn in einer Zeit steigender Ansteckungen mit dem Coronavirus im öffentlichen Nahverkehr gestreikt wird und die Menschen sich in den verbleibenden Bahnen drängeln, dann finde ich persönlich das unverantwortlich. Wir sind systemrelevant. Wir wollen für unsere Leistung in der Corona-Krise mehr als Applaus. So argumentiert Verdi derzeit. Für Teile des öffentlichen Dienstes trifft das zu. Aber viele konnten ganz normal weiterarbeiten. Wer ins Homeoffice geschickt wurde und wegen schlechter Online-Anbindung nicht arbeiten konnte, hatte davon keine Nachteile. Und einen krisensicheren Job. Die Wirtschaft wird dieses Jahr wohl um 5,4% schrumpfen. Die Steuereinnahmen brechen weg. Die Verkäuferin, die sich dem Risiko der Ansteckung aussetzt, der Hotelangestellte, der freigestellt ist, die Künstlerin, die Hartz IV beantragen muss, sie leiden mehr unter Corona als viele Angestellte im öffentlichen Dienst. Doch Verdi fordert auch jenseits der tatsächlich überbelasteten und bisher unterbezahlten Berufsgruppen pauschal 4,8% mehr Geld und droht mit noch mehr Streiks. In einer Zeit, in der viele um ihre Gesundheit und den eigenen Arbeitsplatz bangen, ist das vor allem eins: unsolidarisch.
Die Meinung von Kirsten Gierschig. Seit Anfang August sind sie auf der Straße. Hunderttausende fordern den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko. Dass seine Wiederwahl nur gefälscht gewesen sein konnte, daran haben sie keinen Zweifel. Die Opposition, vor allem mit Frauen an der Spitze der Demonstrationszüge, zeigt Mut, denn der Präsident lässt knüppeln und verhaften. Nun bekommt die belarussische Opposition den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments verliehen. Diese drei standen von Anfang an in der ersten Reihe. Veronika Tsepkalo, Svetlana Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin war, und Maria Kolesnikova. Aus Belarus berichtet Jo Angerer.
Es sind vor allem die starken Frauen, die den Protest seit der manipulierten Wahl vom 9. August prägen. Fast täglich sieht man in diesen Tagen die rot-weißen Fahnen der Opposition auf den Straßen. Und oft mittendrin die 73-jährige Nina Baginskaja, die Babuschka, die Großmutter des Protests. Ich will dabei sein, bei den Demonstrationen der Frauen, den großen Demos an den Sonntagen und beim Protest der Rentnerinnen. Nina Baginskaja ist ein Vorbild. Ihre Kraft, ihre Ausdauer macht den Menschen Mut. Lukaschenkos Sicherheitskräften ist diese Frau ein Dorn im Auge. Immer wieder wird sie festgenommen, immer wieder nimmt man ihr die Fahne ab. Doch Nina Baginskaja näht sich einfach eine neue, immer wieder für die nächste Demonstration. Seit der Wahl vom 9. August ist dies meine 8. Fahne. Ich verstehe die jungen Leute. Für die ist es gut, dass ältere Leute sie unterstützen. Speziell Menschen wie ich, die die Geburt der Nation erlebt haben. Die starken Frauen werden ausgezeichnet. Und auch Alice Biljatski, der Leiter des Jasna-Zentrums für Menschenrechte in Minsk. Der einzige der Preisträger, der noch im Land ist und nicht inhaftiert wurde. Dieser Preis ist eine starke moralische Unterstützung für Menschen, die unterdrückt wurden und nicht aufgegeben haben, sondern weiterkämpfen. Aus dem Exil meldet sich Svetlana Tichanowskaja. Der Preis ist nicht nur für mich, er ist für das belarussische Volk. Für Menschen also wie Nina Baginskaja. In ihrer Datscha, etwas außerhalb der Stadt, findet sie Ruhe vor der nächsten Demonstration am kommenden Wochenende. Die Opposition hat Lukaschenko ein Ultimatum gestellt, fordert bis zum Sonntag die Freilassung der politischen Gefangenen, freie Wahlen und Lukaschenkos Rücktritt. Wir werden uns selbst befreien. Da gibt es Beispiele aus anderen Ländern. Wir sind nicht die Ersten und nicht die Letzten, die in einer Diktatur leben. Wir werden frei sein. Nichts ist auf ewig in dieser Welt. Nina Baginskaja ist ein Vorbild, vor allem für die jungen Frauen in Belarus, die den friedlichen Protest voranbringen. Einen Protest, der heute in Brüssel gewürdigt wurde.
Man wähnt sich auf dem Weg gen Himmel, doch das Bild, das trügt. Denn auch wenn hier gerade niemand zu sehen ist, die Zeiten einsamer Wanderromantik mit Gemsen und Edelweiß, die gelten vielen als passé. Die Bergwelt ist zur Event-Location geworden, alles im Instagram-tauglichen Ambiente. Und auch hier soll es demnächst neue Lifte mit Riesengondeln geben, doch genau darüber gibt es Riesenzoff. Unser Tagesthemen-Mittendrin-Reporter Andreas Herz hat sich aufgemacht nach Bayern, ins Allgäu und hat rund um den Berg Gründen erfahren, dass der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft durch die Neubaupläne arg gelitten hat.
Ich komme direkt aus dem Ort, bin hier am Gründen aufgewachsen und so bin ich sehr tief mit dem Berg verwurzelt.
Adrian Scheuer kämpft für den Gründen, wie er ihn kennt, gegen neue Liftanlagen. Heute wollen wir ihn mit einem seiner Widersacher zusammenbringen, dem Gastwirt Anton Rotärmel, der für die neuen Lifte wirbt.
Ich hoffe, wenn wir uns schon auf den Weg machen, dass er uns empfängt.
Und mit welchem Gefühl geht man dahin?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was kommen wird.
Es geht um diesen Berg, der Gründen, der Wächter des Allgäus, wie er genannt wird. Ich will den Streit verstehen. Schon in aller Früh treffe ich Adrian Scheuer und seinen Mitstreiter Thomas Karl von der Bürgerinitiative gegen den Liftausbau. Die alte Talstation mit ihrem Zweier-Sessellift soll weichen.
Hier kommt die Talstation der 10er Gondelbahn. Die Parkplätze werden hier massiv erweitert, gehen hier bis zur Mittelstation, die Sommer wie Winter läuft. Ein 6er Sessellift als Ersatz hier drüben. Und hier soll ein Kinderskigebiet kommen.
Adrian und Thomas wollen zeigen, dass der Berg schon jetzt überlaufen ist und was der Ausbau mit sich bringen würde.
Man hat hier die Alpe, hier den Stadel dazu und die neue Hütte, wo jetzt dann kommen soll, hier in dem Bereich.
Okay.
Und dann hinter dem Buckel, wo der Waldrand beginnt, wird die Bergstation der 10er Gondel sein. Die dann direkt hier abgefertigt werden in eine Gastro. Und dann haben sie hier dann nur so eine halbe Stunde am Gipfel, wo dann wirklich dann auch das sensible Gebiet ist.
Nun will ich wissen, was sagen die Ausflügler? Wären die neuen Lifte erwünscht?
Das brauchen wir eigentlich hier nicht. Wir haben es nur, finde ich.
Mehr Verkehr, mehr Menschen hier im Allgäu. Und vor allem ist es so, denke mal vom Klimawandel her, dass es eh bald nicht mehr so viel Schnee geben wird.
Adrian Scheuer fürchtet, dass der Gipfel mit der neuen Gondel auch im Sommer überrannt wird. Wobei, auch ohne Gondel ist der Gipfel oft überfüllt. Prosecco-Frühstück inklusive.
Wenn jeder auf Instagram, Facebook, heute wieder gründen, dann alle nachts auf dem Gründen, alle tagsüber auf Gründen.
Der Berg fürs Ego. Gastwirt Anton Rotärmel regt das auf. Die Tourenskigeher, die nachts wild aufscheuchen, aber von anderen Naturschutz einfordern.
Wenn man schon sagt, man will auch CO2-neutral was machen, dann muss man auch sagen, dann muss doch keiner auf Österreich oder ins Walsertal fahren, wenn er von Kempten daher 19 Kilometer hat. Also ich finde, so wie es jetzt geplant ist, wäre das für uns einfach eine runde Sache und das würde auch den Ort wiederbeleben. Wir haben zum Beispiel in unserem Ort, haben wir früher ein Hotel gehabt, wir haben kein Hotel mehr, wir sind statt 7 Wirtschaft, da sind wir nur 2. Also es ist alles einfach so ein bisschen Dornröschenschlaf.
Der eine will Gäste, der andere will mehr Ruhe.
Hat das Dorf schon zwei Lager ein bisschen gespalten. Sie hat so mitgekriegt, ist zum Teil wirklich schon so, dass halt dann Geburtstage auseinander sind.
Der eine sagt, bei mir ist, hat eine Sachbeschädigung stattgefunden und das war von dem und das muss... der andere schießt wieder dagegen. Man bedroht sich mit juristischen Mitteln. Ich denke, dass es schon also eine Zeitgeistgeschichte ist.
Auch Anja Hagenauer ist schon oft angefeindet worden. Deshalb will sie sich nicht mehr vor der Kamera äußern. Sie gehört zu der Familie, die den Lift modernisieren will und selbst aus dem Ort kommt. Letztlich stellt sich den Anwohnern am Gründen eine zentrale Frage.
Dieses am Ende wieder ein Miteinander finden, glauben Sie, das ist noch möglich?
Also ich glaube möglich, oder ja, möglich ist definitiv. Ich denke aber, alle Seiten müssen sich da ein Stück weit aufeinander zubewegen.
Das wollen wir nun versuchen. Mit Adrian Joyer stehen wir vor der Gastwirtschaft von Anton Rotärmel. Ein paar Vorgespräche, die Tür öffnet sich.
Hallo. Grüß Sie, Herr Rotärmel, Herr Joyer. Kommt denn ein kurzes Gespräch zustande?
Wenn er nichts dagegen hat.
Alles gut. Okay, alles dann gut. Gehen wir mal rein. Okay.
Schwärz mal wegen.
Der erste Schritt ist getan. Was folgt? Viel Dissens.
Eigentlich der Sommerbetrieb mit der Bahn. Das ist dann für mich so ein Knackpunkt.
Dass im Sommer einfach der Tourismus wahrscheinlich stark zunimmt, das glaube ich nicht. Aber man muss an die Leute denken, wo da damit auch lebt einfach.
Doch sie hören auch einander zu und finden in manchem Übereinstimmungen. Stichwort Schneesicherheit.
Dass der Winterbetrieb halt dann wirklich so viel massiv Geld reingesteckt werden muss. Anders geht's auf der Höhe nicht mehr. Das sind wir uns ja, glaube ich, auch einig. Du musst die Beschneiung, du brauchst deine neuen Schneiteiche, die ganze Schächt, wo bis an kalte Brunnen aufgehen, das ist schon ein Mordsakt. Das ist jetzt so, dass das...
Das stimmt schon.
Das ist jetzt nicht so, dass wir da gegeneinander schwätzen.
Das sind wir. Und es ist nicht Ihr Berg, es ist unser Berg.
Miteinander reden statt übereinander. Das ist noch keine Lösung, aber es ist ein Anfang.
Die Nominierung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett für den Supreme Court der USA bleibt höchst umstritten, doch Barrett ist dem Amt nun einen wichtigen Schritt näher gekommen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der Justizausschuss hat Barretts Nominierung heute zugestimmt. Die Republikaner votierten geschlossen für die Kandidatin von Präsident Trump. Die Demokraten boykottierten die Sitzung aus Protest gegen die Nominierung kurz vor der Präsidentenwahl. Am kommenden Montag soll die abschließende Abstimmung im US-Senat stattfinden. Die gesellschaftliche Debatte über das Recht auf einen selbstbestimmten Tod ist heute auch im Deutschen Ethikrat geführt worden. Das Gremium aus unabhängigen Sachverständigen diskutierte mit öffentlicher Beteiligung, wie eine mögliche gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe aussehen könnte. Das Bundesverfassungsgericht hatte zu Jahresbeginn das staatliche Verbot des assistierten Suizids gekippt und gleichzeitig ein weitreichendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben formuliert. Die stark steigenden Corona-Fallzahlen und die Sorge um einen möglichen weiteren Lockdown haben die Stimmung im deutschen Mittelstand deutlich gedrückt. Mehr als 1 Million Arbeitsplätze könnte gefährdet sein. Mehr dazu jetzt von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Der Mittelstand ist Rückgrat und Jobmotor der deutschen Wirtschaft. Mehr als 70% der Stellen in Deutschland besetzen kleinere und mittelgroße Unternehmen. 90% aller Auszubildenden lernen in mittelständischen Betrieben. Corona bringt diesen an sich zuverlässigen Motor nun ins Stottern. 2/3 der Unternehmen geben an, unter Corona zu leiden. Die staatliche Förderbank KfW rechnet damit, dass die Umsätze in kleinen und mittelgroßen Unternehmen in diesem Jahr um 12% sinken werden. Das entspricht 545 Milliarden Euro. Einige Betriebe werden sich deshalb von Teilen ihrer Belegschaft trennen müssen. Die KfW rechnet mit einem Rückgang um 3,3%, entsprechend 1,1 Millionen Jobs, die wegen Corona in Gefahr sind. Die Angst vor Jobverlust hat auch das Konsumklima in Deutschland einknicken lassen. Vor allem größere Anschaffungen werden wieder auf Eis gelegt.
Und noch eine Meldung vom Fußball. Die TSG Hoffenheim ist am Abend in die Europa League gestartet mit Erfolg. Das Team von Trainer Hoeneß konnte sich mit 2:0 gegen Roter Stern Belgrad durchsetzen.
Premiere für Sebastian Hoeneß, der neue Trainer der Hoffenheimer, mit seinem ersten internationalen Spiel an der Außenlinie. Sein Team in Blau brauchte Zeit, um in die Partie zu kommen. Nach 20 Minuten die erste Annäherung ans Belgrader Tor. Christoph Baumgartner, zu harmlos. Aber auch von Roter Stern Belgrad war im ersten Durchgang wenig bis nicht zu sehen. Kurz vor der Pause Hoffenheims beste Gelegenheit, Munas Dabur nach schönem Zuspiel von Sebastian Rudi. Immerhin der Pfosten. Wären Zuschauer da gewesen, sie hätten nichts verpasst. Doch nach dem Wechsel wurde es besser. Hoffenheim jetzt mutiger, mit mehr Schwung und mit der Führung. Christoph Baumgartner das 1:0, 64. Minute, die Kraichgauer für die Mehrarbeit belohnt. Die Serben schwach. Hoffenheim übernahm die Kontrolle und traf in der Nachspielzeit zum verdienten 2:0. Munas Dabur mit der Entscheidung. Hoffenheim und Trainer Sebastian Hoeneß holen die ersten 3 Punkte in der Europa League.
Mensch, ärgere dich nicht, könnte auch ein neu erfundener Werbeslogan der Brettspielindustrie in Corona-Zeiten sein. Gerade noch galten Spiele mit Würfeln, Plastikfigürchen oder Ereigniskarten als verstaubtes Überbleibsel der analogen Zeitrechnung. Nun sitzen Familien und Freunde oft wieder zu Hause und zocken um die Ehre. Viele der klassischen Gesellschaftsspiele behalten zwar ihre Regeln, werden nun aber auch digital. Und sagen so den etablierten Konsolen den Kampf ums weltweite Web an. Weshalb die altbekannte Spielemesse in Essen dieses Jahr auch Spiel Digital heißt. Über den heutigen Auftakt Julia von Kube.
Für ihre Stammkunden ein ganz besonderer Tag. Nadine Pick ist mit ihrem Spieleladen in Köln Teil der weltgrößten Messe für Gesellschaftsspiele.
Astrid beginnt gleich, bewegt den Elefanten, nimmt ein Bauteil, baut es in ihr Gehege. Besetzt es mit einem Tier.
Sie streamt das analoge Spiel live ins Netz. Normalerweise drängen sich jedes Jahr mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher zu dieser Zeit durch die Messehallen in Essen. In Corona-Zeiten undenkbar. Deswegen wird nun digital und lokal gespielt, überall auf der Welt verteilt. Der Markt der Brettspiele boomt, fast 21% Zuwachs. Auch Nadine Pick profitiert.
Das Jahr bis jetzt war für uns gut. Wie die gesamte Spielebranche haben wir auch davon daran genossen, dass die Menschen halt zu Hause geblieben sind, kaum Geld für andere Sachen ausgeben konnten und halt wirklich dann zu Hause sich beschäftigt haben.
Ein Team aus 17 Programmiererinnen und Programmierern hat in den vergangenen Monaten an der Plattform für die erste digitale Ausgabe der Messe gebastelt. Beim Start heute Morgen sind die Server zunächst überlastet. Anspannung im Team. Die Besucher vergleichen das in Online-Kommentaren charmant mit den üblichen Warteschlangen vor den Messehallen. Der Eintritt ist in diesem Jahr kostenlos. 400 Aussteller aus 41 Nationen sind dabei, stellen ihre Spieleneuheiten vor und streamen live in vielen verschiedenen Sprachen.
Dieses Jahr im Trend liegen ganz klar kooperative Spiele. Kooperative Spiele sind Spiele, wo sie miteinander versuchen, gegen das Spiel zu spielen quasi. Sie müssen gemeinsam eine Aufgabe lösen. Das ist der eine Trend. Und der andere Trend ist schon, dass wir sehen, dass wir immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Spiele jetzt am Markt haben. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eins immer kleinere Haushalte haben und auf der anderen Seite, dass man diese Spiele natürlich auch wunderbar dann im ganz engen Familienkreis spielen kann.
Die neuen Trends können von Spielefans direkt getestet werden. Wie normalerweise auf der Messe auch, jetzt an virtuellen Spieletischen.
Es ist natürlich schon was anderes, wenn man direkt am Tisch sitzt, weil das ist ja auch mit das Tollste an Brettspielen überhaupt, dass man sich gegenseitig in die Augen schaut. Das fehlt natürlich ein bisschen. Es ist aber halt in der aktuellen Situation die beste Möglichkeit, die wir haben.
Und auch die einzige für Fans wie Nadine Pick, für die die Messe noch bis Sonntagabend rund um die Uhr online ist.
Dann wollen wir von Claudia noch wissen, wie die Würfel beim Wetter fallen.
Ingo, ja, da macht's wirklich viel Spaß, zu Hause zu sitzen und Brettspiele zu machen. Zumindest im Norden und Nordwesten Deutschlands, wo es jetzt eher und häufiger mal nass wird Richtung Wochenende. Und heute hatten wir es schon mit einem langgestreckten Wolkenband zu tun. Das reicht bis nach Nordafrika und dann bis zu uns rüber. Und es gibt immer wieder feuchte Nachschub. Wolken, die heute auch schon Regen brachten, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, nördlich davon Schauer und Gewitter. Und auch hier über Island verbirgt sich ein Tiefdruckgebiet, hier die dazugehörigen Fronten. Das zieht dann am Sonntagabend und vor allen Dingen Montag zu uns rein und über uns hinweg. Und diese Warmfront, die wird dann morgen immer mal wieder für Regen sorgen. Aber am Wochenende ist auch die Sonne dabei. Zumindest für einige von uns im Nordwesten ist es vor allem am Samstag ziemlich trüb mit 0 bis 2 Stunden Sonne. 4 bis 6 Stunden gibt es so Richtung Sachsen und auch in Teilen Baden-Württembergs. Und der Sonntag bringt dann sogar recht viel Sonne, zumindest in der Südosthälfte, im Nordwesten. Westen weiterhin nur 0 bis 2 Stunden. Auch jetzt in der Nacht gibt's vor allem über der Mitte dichte Wolkenfelder. Einzelne Schauer sind da noch unterwegs. Im Süden Regen, der sich weiter nach Nordosten ausbreitet. Im äußersten Norden und auch im Südosten Bayerns, da bleibt sowohl heute Nacht als auch morgen am ehesten und am längsten trocken mit auch sonnigen Abschnitten. Allerdings, wo es in der Nacht sternenklar ist, so beispielsweise Niederbayern und wo der Wind fehlt, da haben wir es gerade mal mit 7 Grad zu tun. Sonst sind es meist so 10 bis 14 Grad. Am Nachmittag aber wieder relativ mild nochmal mit Höchstwerten von 14 bis 18 Grad. Und der Samstag, der bringt dann wirklich nur ein paar dichtere Wolkenfelder im äußersten Nordwesten. Auch im Süden, direkt am Alpenrand, daraus so ein bisschen Nieselregen, wird aber nicht viel fallen. Über der Mitte häufig Sonnenschein, das alles bei 16 bis 18 Grad. Sonntag sogar im Südwesten nochmal bis 21 Grad, dann aber am Abend neuer Regen aus Nordwesten. Und der wird uns dann am Montag beschäftigen.
Wetter ist eben wie Spielen, ein bisschen Glück gehört dazu. Genau. In diesem Sinne, tschüss für diese Aussichten, danke. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire bei Extra 3, das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Das meldet sich um 0.25 Uhr und wer wach bleiben mag und kann, der sollte zu früher Morgenstunde nicht das zweite Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden verpassen. In einem Weltspiegel Extra überträgt das Erste ab 2.40 Uhr live. Bis morgen Abend dann. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.